Und nun haben wir als Predigtext heute aus dem 2. Korintherbrief, 1. Kapitel, ist auf Seite 212, in den Bibeln ihren Reihen, 2. Korinther 1 von Vers 3 bis Vers 11. Es geht heute um den Trost, darum sprachen wir so viel auch von den Bedrängnissen unseres Lebens, den Belastungen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis. Da müssen wir aufpassen, das Wort Trübsal ist bei uns so abgegriffen, das heißt eigentlich Bedrängnis. Damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Bedrängnis, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Ich weiß, was das jetzt für uns bedeutet, weil ja für viele unserer Zeitgenossen ist das Leben eigentlich nur Spaß an der Freude. Und Christen wissen etwas, das zum Leben des Leiden gehört. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien, das ist Kleinasien, heutige Türkei, widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten. Und das bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssen sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unseretwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht wird. Ich habe immer Mitleid mit den Politikern, die sich in den Wahlen dem Urteil der Wähler stellen müssen. Weil das ist so ein hartes Richten. Da hört man so viele, die sagen, ach, guck mal, der hat die Schwäche und der hat die Schwäche. Und guck mal, wie der aussieht und wie der guckt und wie der immer so komische Grimassen macht und so. Denn wenn einer irgendwo gewählt werden will, muss er doch aussehen, überlegen, sicher, strahlen, imponierend. Sonst kann man das nicht machen. Das muss Eindruck machen auf die Leute, er muss ausstrahlen, da muss man gewinnen können. Stellen Sie sich vor, ein Oberbürgermeister würde vor seine Wähler hintreten und sagen, Leute, ich habe große Schwächen und ich habe schon oft versagt und ich habe Ängste, mit denen ich nicht fertig werde. Das hat doch keinen Sinn, der ist doch weg vom Fenster. Solche Leute kann man nicht brauchen. Er muss etwas darstellen, er muss imponieren können. Man kann in unserer Welt heute keine Versager brauchen. Und so verstehe ich so gut, dass nicht nur die jungen Leute heute dauernd fragen, wo sind denn solche Vorbilder im Glauben? Wir suchen auch solche Leuchtpersönlichkeiten, Strahlemänner, die uns Eindruck machen, wenn die vorne stehen, da sind wir alle hingerissen, so wollte ich sein wie der. Der kann alles, der macht alles, der reißt alles durch, der imponiert mir. Mir ist erst aufgefallen, dass die Redewendung, die wir heute haben, eine Schau abziehen, ganz jungen Ursprungs ist. Ich las in dem Röhrig-Lexikon für Sprichwörter, dass er erst in der Mitte unseres Jahrhunderts entstand. Das ist ein Ausdruck unserer Zeit. Das liegt darin, was heißt es, eine Schau abziehen? Es liegt uns allen im Blut. Wir machen was Spektakuläres, was Tolles, was Großes, was Geräuschvolles. Alles guckt her und sagt, super. Wir ziehen aber nur eine Schau ab. Wenn Sie in der Bibel lesen, da gibt es auch, dass Leute eine Schau abziehen. Steht vom Herodes Agrippa, er setzte sich auf seinen Thron, legte sich sein kostbares Gewand an und das Volk brüllt, das ist Gottes Stimme, nicht eines Menschen Stimme. Da schlug ihn der Herr und er gab seinen Geist auf und die Würmer fraßen seinen Leib. Das sind die Strahlemänner aus der Perspektive Gottes betrachtet. Und wenn Sie dann die biblischen Zeugen ansehen, die Apostel, die Evangelisten, Herr Jesus selber hat gewarnt, bitte keine Publicity. Wie oft stößt man auf diesen Satz? Warum war denn Jesus so zurückgehalten? So kann er doch nicht die Welt gewinnen. Jesus, du musst raus, du musst Kampagnen machen. Nein, Jesus war ganz zurückhaltend. Und gucken Sie mal auf die Evangelisten, wie die Evangelisten im Neuen Testament von ihrem Leben reden. Von Anfang an reden sie schonungslos und ungeniert von ihren Schwächen, wie sie versagt haben, erbärmlich waren, wie sie ihren Herrn verleugnet haben, wie sie geflohen sind in der Stunde der Gefahr, wie sie ihn, als Jesus sie um einen Dienst des Wachens bat, wie sie gepinnt haben, sie waren fortwährend daneben. Und sie erzählen das ungeniert. Die Bibel hält nichts von Strahlepersönlichkeiten. Wir halten viel davon. Wir sind heute völlig durcheinander. Wir gucken ganz falsch hin. Die Bibel hält nichts von Strahlepersönlichkeiten. Wenn Paulus von seiner Gemeinde redet, Sie müssen wissen, die Korinther Gemeinde war in einem Augenblick, in diesem Augenblick, überdrüssig im Apostel Paulus, sagte, der ist doch Schwachfigur. Die haben auch solche strahlende Persönlichkeiten gesucht. Und da waren gewisse Sektenhäuptlinge eingedrungen, die imponierten ihn gewaltig. Und in diesem Augenblick hat Paulus einen Brief geschrieben und schreibt vor der Gemeinde ganz offen von seinen Schwächen, von seinem Versagen, vom Misserfolg. Und das macht das Evangelium für uns so stark. Weil keiner unter uns ist, der nicht vor Gott mit seinen Schwächen und seinen Nöten offenbar ist. Man kann sich ja lang im Leben so etwas vorlügen und sagen, ach ja, ich bin ein flotter Kerl und ich meistere das alles und ich brauche das nicht. Erinnere mich noch, als ich in jungen Jahren im Südwestfunk Morgenandachten halten durfte, waren dann so Gesprächsforen, wo man sagte, da kam einer, so ein Fachmann, der sagte, ihr dürft nicht immer nur für die Gescheiterten reden. Ihr müsst auch etwas für die Erfolgreichen verkündigen im Radio, sonst kommt das nicht an. Die Leute wollen nicht eure Trostbotschaft hören. Das ist Unsinn. Das Evangelium ist eine Trostbotschaft, sonst nichts. Die Erfolgreichen Alleskönner, die müssen erst noch vor Gott merken, dass sie gescheiterte Existenzen sind, verlorene Leute, die keinen Atemzug aus eigener Kraft vollbringen können, sondern sie nur so lange leben, so viele Minuten, wie Gottes Gnade sie lässt. Wir haben eine völlig falsche Schau der Dinge heute in unserer modernen Welt. Und ich sage nochmal, das Evangelium hat ja gerade deshalb seine Kraft, weil man kann es ja jahrelang wegschieben und sagen, ich brauche das nicht, ich brauche keinen Heiland, ich brauche keinen Erlöser, bis man plötzlich in einer Lage ist und merkt, über mir schlägt alles zusammen, was ist mein Leben, ich versinke in bodenlose Tiefen, ich bin ein hilfloser Winzling, was soll ich denn überhaupt mit meinem Leben, wo bin ich, was ist mein Leben überhaupt? Und dann entdeckt man, die Gnade Gottes, das ist der Trost, die Gnade Gottes. Was ist die Gnade Gottes? Es erbarmen die Liebe meines Gottes, der mich sucht, der mir hilft, der mir beisteht. Und jetzt ist interessant. Es mag viele geben, die imponieren und die glänzen können, die ausstrahlen, auch im christlichen Glauben, im Christentum. Ich wünsche doch von Ihnen, dass Sie nicht dazugehören. Ich wünschte mir, dass Sie nur diesen Tiefgang haben, dass Sie sagen können, ich habe es erprobt, ich habe es erlebt und heute Mittag bei einem Krankenbesuch kann ich es mit stammelnden Worten sagen, Jesus lässt dich nicht los, das ist Evangelium. Was Größeres können Sie gar nicht sagen. Gott ist für dich, wer will denn jetzt noch gegen dich sein? Du bist nicht verlassen. Jesus hält dich. So, jetzt wollen wir zuerst mal reden über die Grenzen unserer Kraft, die Not mit den Grenzen unserer Kraft. Jetzt ist Paulus also auch an Grenzen seiner Kraft gestoßen. Was war das denn? Was ist denn in der Provinz Asien passiert, römischen Provinz Asien? Wir kennen ja die Abläufe etwas aus dem Bericht der Apostelgeschichte. Denken wir natürlich sofort an die Geschehnisse in Ephesus. Paulus hat dort in Ephesus eine wunderbare Arbeit begonnen. Aquila und Priscilla waren dort, seine Freunde. Paulus hat große Auseinandersetzungen gehabt in der Synagoge. Er ging dann in einen gemieteten Raum und hat dort eine Bibelschule begonnen in dem Haus des Tyrannus. Dort gab es dann eine große Erweckung, einen Aufbruch. Es gab eine große Gemeindebildung. Und schließlich kam es zum Protest der Industrie- und Handelskammer von Ephesus, die Sorge hatten, ihre Diana-Tempel. Diana-Tempel war ein Sieben-Weltbund. Die hatten so kleine Tempelchen gemacht. Ich sage immer, die man auf dem Fernseher stellen konnte. Wir hatten die damals noch nicht. Aber wissen Sie, wie man so Stube aufgestellt hat, an die Artemis und die Diana erinnert. Und die Goldschmiede hatten Angst, das läuft nicht mehr, weil die Ausbreitung des Evangeliums so stark war. Und sie machen eine Protestversammlung in dem riesigen Amphitheater von Ephesus. Paulus sagt ja mal später, er hätte mit wilden Tieren gekämpft in Ephesus. Vielleicht dachte Paulus an diese schweren geistigen Auseinandersetzungen, wo Paulus so betrübt war über die Maßen, so erschrocken war, die Grenzen seiner Kraft erlebt hat. Aber wenn man den Bericht genau liest, kann es das eigentlich nicht gewesen sein. Denn Paulus war auch selbst in diesen schrecklichen Unruhen, als diese fanatischen Massen im Amphitheater zusammenströmten, noch unerschrocken. Er wollte sogar noch hingehen und die Gemeinde hat ihn mit Mühe zurückgehalten und hat, die werden dich in der Luft zerreißen. Und ich glaube, das war noch nicht einmal die tiefste Betrübnis des Paulus. Paulus war ein Energiebolzen, ein Kämpfer. Paulus war nicht klein zu kriegen. Wenn Sie mal lesen, wenn das Schiff unterging vor Malta, da hat Paulus eine ganze Schiffsbesatzung, die keinen Mut mehr hatte, aufgerichtet. Wie hat Paulus die jahrelange Haft ertragen? Wie wurde Paulus mit den Wunden fertig? Er trug ja tiefe Narben und war stolz darauf, sagt, das sind Orden und Ehrenzeichen. Was hat Paulus durchgemacht, als er gesteinigt wurde? Was hat er durchgemacht, als ihn Räuber zusammenschlugen? Als er ausgepeitscht wurde mit den 39 Hieben in der mit den Bleikugeln gefüllten Peitsche. Was hat der Paulus durchgemacht? Er war doch nicht klein zu gehen. Die Grenzen seiner Kraft. Er ist ja für uns ein Held, was er durchgestanden hat. So grob gerechnet, 15.000 Kilometer gewandert in 15 Jahren. Unermüdlich. In Durst und Hunger und dann noch die körperliche Krankheit, die ihn wirklich schier kaputt machte. Ich meine, das Schlimmste, was für den Paulus passiert ist in der Provinz Asien, war die Enttäuschung über die Irrlehre, die in die Gemeinde eindrang. Wo Paulus eine Gemeinde gegründet hat, ob das in Galatien war oder in Korinth oder ob das in Ephesus war, nach kürzester Zeit kam in der Gemeinde eine ganz schreckliche Irrlehre auf, nämlich die sagen, red doch nicht mehr von Jesus. Wir müssen mehr über die Reinheitsgesetze reden und jetzt müssen wir die Beschneidung wieder einführen. Und alles, was der Mensch tut, und dem Paulus war so wichtig, ich will euch nichts anderes predigen als Jesus, den Gekreuzigten. Und Sie können in die Christenheit aller Jahrhunderte hineinsehen, es bleibt die alte Not. Alles andere wird wichtig. Und das eine, das Not ist, wird auf die Seite gerückt, dass ich im Leben und im Sterben nur gehalten werde durch die Gnade Jesu, der sein Leben für mich vergossen hat. Da war Paulus wichtig. Er sagt, nichts anderes errettet dich.
Und er hat gelitten darunter, dass in allen Gemeinden selbst die Gläubigen auf diesen Unsinn hereinfielen, dass sie ein moralinsaures Gewäsch, ein religiöses Tun in die Mitte stellten und immer die herrliche, befreiende Botschaft des Evangeliums von Jesus. Und ich behaupte jetzt einfach, ich weiß, manche Ausleger sehen das anders, ich denke, da war die Not des Paulus. Da war er fix und fertig. Da war er verzagt, das hat gar keinen Sinn mehr zum Predigen. Das ist so furchtbar, dass aller anderer Unsinn sich in den Köpfen der Gläubigen sofort wieder einschleicht und das rettende, heilende Evangelium weggeschoben wird. Es sind ja alle Briefe des Paulus in der großen Auseinandersetzung um diese Frage geschrieben. Und wie hart hat Paulus im Galaterbrief etwa, sind ja Gemeinden in Asien gewesen, um diese Frage gerungen. Und da kamen die Lügenapostel, nennt er sie, die Strahlemänner, und die sagten, die sind viel toller, wie die auftreten, und die machen viel mehr Eindruck. Und der Paulus sagt, ich war im Leben verzagt, ich kann nicht mehr. Die Last war zu schwer. Wenn selbst ein solch unermüdlich kämpfender Mann wie Paulus nicht mehr weiter kann, sondern am Leben verzagt, sagt, es hat keinen Wert mehr, ich gebe auf, ich will nicht mehr, ich kann es nicht. Ich bin ein Versager für Gott. Andere mögen es können, ich kann es nicht mehr. Wie viel mehr wir? Doch gar kein Wunder, dass eine Mutter sagt, ich erreiche doch nichts bei meinen Kindern. Dass man müde wird mit seinem Zeugnis, dass man sagt, ich kann. Wenn Sie doch den Kampf in Ihrem Leben aufnehmen mit der Großmacht der Sünde, haben Sie das probiert in Ihrem Leben? Und Sie merken auf einmal, dass Sie mit Ihrer Willenskraft scheitern. Die schlimmsten Enttäuschungen, wenn man zerbricht an seinem eigenen Gutsein und immer weiter kann und sagt, was soll ich denn noch machen und tun können? Ludwig Hofacker, von dem wir jetzt in diesen Monaten noch öfter reden, wegen seines 200. Geburtstages, war ja ein sehr freisinniger Student und lebenslustiger Student, ist ja letztlich an seiner furchtbaren, rätselhaften Nervenkrankheit aufgewacht. Das war für ihn der Punkt. Wenn ich jetzt nicht Christus ergreife, falle ich in ganze Tiefen. Also sind wir beim zweiten Punkt. Da hat Paulus eine wunderbare, überwältigende Entdeckung gemacht. In diesem Test, wo Paulus durchgeht, am Leben verzagt, beschwert über die Maßen, denkt man an ein Schiff. Die Last ist so schwer und das Schiff sinkt in den Fluten unter. Und in dieser ganzen schrecklichen Not, was macht er? Paulus für eine Entdeckung. Damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selber setzen, sondern auf Gott, der Tote aufweckt. Ja, Apostel, Paulus, hast du das vergessen? Das hast du doch selber gepredigt. Wissen Sie, dass wir Prediger das auch immer wieder einstudieren müssen? Und Sie selber. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, Sie sollen es morgens sich wieder zurufen aus Römer 8 und sollen es am Tag vielmal wiederholen. Es ist ja bei uns eine Not, dass wir es genau wissen, ich kann es nicht mit meiner Kraft und mit meiner Begabung und mit meinem Wollen, es liegt nicht an meinem Wirken und meinem Arbeiten. Und wir müssen immer wieder in die Pleiten, in das Versagen, in die totale Ohnmacht. Beim einen ist es eine Krankheitsnot, beim anderen eine berufliche Krise, beim anderen eine familiäre Enttäuschung und alles zerbricht. Das hätte ich nie gedacht, dass ich einmal so einen Bankrott erleben muss. Warum? Ist Gott eigentlich zynisch mit mir, dass er sowas zulässt? Damit wir unser Vertrauen nicht auf uns setzen, sondern auf Gott, der Tote auferweckt. Der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Da muss ein Paulus es wieder ganz neu lernen. Und sehen Sie, man kann Jesus ganz gehören und doch immer wieder muss man es neu buchstabieren. Und das ist in einem Christenleben so wunderbar, dass man immer neu überwältigt wird. Wie groß ist unser Gott? Ich habe das Lied so oft gesungen und auf einmal wird mir es ganz neu groß. Warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christus noch? Wer will mir den nehmen? Ich habe es jetzt erst begriffen aus der Bedrängnis heraus, in der ich gelebt war. Ich habe wirklich alles aufgegeben. Ich habe nicht mehr weitergehabt. Ich war am Ende mit meinen Nerven und Muskeln. Und dann erlebe ich das. Und Paulus hat gesagt, wir müssen das fortwährend einüben. Er schreibt ja im 2. Korintherbrief viel davon, 2. Korinther 4, 2. Korinther 6, wir als die, wir werden im Leben immer in Sterben eingeübt. Oder mit dem Wort, wo ich Sie gegrüßt habe, unsere Bedrängnis wirkt eine neue Herrlichkeit, die aber verborgen ist, innerlich im Glauben irgendwo nur ist. Das Schöne, Neue, die Verbundenheit mit Christus, die ich immer größer ergreife, auch wenn der äußere Mensch immer mehr zerfällt, immer schwächer wird. Ich erlebe das ganz groß. Man kann sogar sagen, Paulus war sowas wie ein Hiob im Neuen Testament. Aber Paulus war ja nicht einer, der klagt und in der Asche sitzt, sondern einer, der dieses Siegeslied singt. Gott ist für uns, wer kann noch gegen uns sein? Und jetzt gehen wir in die Höhle des Löwen nach Rom. Und jetzt wird das Evangelium verkündet. Und es gibt keinen Widerstand mehr, weil er es entdeckt hat, ich setze mein Vertrauen auf den Herrn, der Tote lebendig macht. Und der wird auch aus meinem Leben noch etwas Großes machen können. Darum ist jetzt so wichtig, dass wir Christen uns nicht schämen, auch unsere Niederlagen. Das darf doch jeder wissen, dass wir leider durch und durch sündige Menschen sind, mit einem ganz bösen Herzen. Aber wir haben einen Heiland, der uns nicht aufgibt und der noch große Pläne mit uns hat und der ja mit uns Siege machen will. In einer Christengemeinde darf es nicht so gehen, dass man sagt, nur nicht nach außen das Gesicht verlieren. Doch, soll niemand höher von uns denken, als wir wirklich sind. Wenn Jesus nicht am Kreuz für mich gestorben wäre, gäbe es keine Hoffnung. Sehen Sie, es war die Botschaft, die Hofacker verkündigt hat. So radikal einseitig, dass man 200 Jahre später noch davon redet. Du kannst gar nichts anderes bringen. Und Paulus sagt, das sind die Leiden, die ich um Christi willen leide, das muss ich leiden um der Botschaft willen. Ich muss immer wieder durch die Mühle gedreht werden, damit die Gemeinde das Öl bekommt. Und da muss ich durch, erst wenn ich ausgepresst bin, dann kommt das nämlich richtig echt und erlebt rüber, sonst nicht. Sehen Sie, so kann Gott seine Zeugen zerbrechen. Und wenn Sie durch die Bibel einmal gehen, finden Sie überall, wie Gott seine Leute zerbrechen kann. Im Stolz, im Hochmut, in der Einbildung, in der Überheblichkeit, dann ist es zerbrochen, Gott sei Dank. Und da bleibt nur noch die nackte Gnade, das Bergen in der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Ich darf mich nicht verweilen, aber noch ein paar kurze Linien nochmal. Es ist so eindrucksvoll gewesen, wie der 17-jährige Zinzendorf dort in Düsseldorf vor dem Jesusbild des Gekreuzigten stand. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Dann schrieb er in sein Tagebuch, ich bat den Heiland, mich notfalls mit Gewalt in die Gemeinschaft seiner Leiden zu reißen. Er wollte doch nicht das Adelsleben haben. Er, nicht aus höchstem Haus, Ministerfamilie, doch Stiefvater, Generalfeldmarschall und alles. Höchster Zugang beim Kaiser ohne Anmeldung und alles. Ich möchte doch nicht in dieser Scheinwelt leben. Ich will die Leiden Christi tragen, aber ein Mensch sein, der die Kraft Jesu erlebt. Und das hat ihn der Herr erleben lassen. Wie viele Jahre war er ein Flüchtling und vertrieben von seiner eigenen Herrschaft in Herrnhut? Er ist unstet durch die Welt gereist. Dieser hohe Mann, weil er die Gemeinschaft der Leiden Jesu hatte, aber der dieses Jesuszeugnis hatte, weil er es erlebt hatte, den Trost empfangen, den Trost, der einzige Trost, der zählt in einer Welt, wo alles bricht. Was haben Sie denn in Ihrem vergänglichen Leben? Worauf wollen Sie sich denn wirklich gründen? Wo wollen Sie in der Todesnot Hoffnung schöpfen, wenn Sie sich nicht bergen können in der Gegenwart Jesu Christi? Oder ein anderes Beispiel, leider nicht mehr in unserem Gesangbuch drin, das Lied von dem Karl Friedrich Hartmann, war eins von dem liederlichen Herzog Karl Eugen, Solitude erbaut hat. Als Hofprediger an die Solitude gerufen worden, dann an die Hohe Karlsschule als Ausbilder. Bald hat ihm natürlich der Herzog einen Fußtritt gegeben, diesem Überzwerchen-Pietisten. Hartmann, Karl Friedrich Hartmann, das Liedgedicht hat Endlich bricht der heiße Tiegel. Das einzige Lied, das wir früher im Gesangbuch hatten, gucken Sie im alten Gesangbuch, vom Leiden. ist die Art und Weise, wie Jesus mit seinen Leuten vorgeht, dass durch die Erfahrung der Leiden um Christi willen wir zubereitet werden. Auch andere Personen werden, wie Gott uns auch die hässlichen Seiten unseres Charakters austreiben will. Die Glaubensgemeinschaft mit Jesus führt in die Gemeinschaft seiner Leiden hinein. Jetzt noch ein letztes. Solche Erlebnisse sind ganz wichtig. Solche Erlebnisse sind ganz wichtig. Nicht jeder von Ihnen muss leiden. Viele von Ihnen leiden auch gar nicht. Ich freue mich, wenn es den jungen Leuten gut geht und wenn sie sportlich aktiv sein können und wenn sie ihr Leben genießen. Aber für Christen ist es eine Pflicht, dass man mitleidet. Als Mitgebundene. Ob das nun verfolgte Christen sind oder ob das alte Menschen sind, die schwer ins Leiden geführt werden oder ob das Alterskameraden sind, die schon sehr viel durchmachen. Ob man mitleidet an der Sinnlosigkeit des Lebens der Menschen, die uns begegnen, oder ob man mitleidet mit Freunden, wo die Familie zerbricht und die Not haben in ihrem Berufsleben, oder wo sie mitleiden können. Das ist jetzt ganz wichtig, sonst kommt ein Missverständnis raus. Das ist ja ein Irrtum, wenn Leute meinen, man kann nur trösten mit Dingen, die man selber durchlebt. Das stimmt nicht. Sondern nur das ist wichtig. Sie sollen empfindsam werden. Und das werden sie, wenn sie am Leiden Christi teilhaben. Wenn ihnen einmal dieser völlige Unsinn vergeht, als ob Christen Strahlepersönlichkeiten wären. Christen tragen die Nöte der Welt mit. Dürfen Sie wissen, wie viele Menschen heute verhungern? Dass keine Nation auf der Welt so viel Reichtum hat wie wir. Und all das, dürfen Sie mit dran leiden? Aber Sie dürfen den empfangenen Trost weitergeben, den Sie empfangen haben. Erlebt, bewährt, erfahren. Paulus sagt, ich habe es wieder ganz neu erfahren. Und er will das seiner Gemeinde in Korinth mitgeben. Und so fängt er an, gelobt sei Gott, gelobt sei Gott. Er hat nur ein Thema. Er will immer wieder reden von dem herrlichen, erbarmenden Gott. Dem Vater Jesu Christi. Es hat doch dem himmlischen Vater das Herz abgedrückt, als sein Sohn so schrecklich litt am Kreuz auf Golgatha. Und wer das einmal erlebt hat, der weiß, das ist der Trost, der gegeben ist, der einzige Trost. Ich sprach neulich mit einem Mann, der vielleicht wenig Zugang zum christlichen Glauben hatte, und der sagte zu mir, die Kirche hat ein Problem, sie redet zu viel von Gott und zu wenig vom Menschen. Darum ist sie so unmenschlich, die Kirche. Und ich habe den Satz umgedreht, er konnte es sicher nicht verstehen, aber Sie können es vielleicht verstehen. Ich sagte, nein, umgekehrt ist es. Die Kirche redet zu wenig von Gott. Wenn sie von Gott mehr reden würde, wäre sie menschlicher. Niemand ist so menschlich wie der erbarmende Gott. Er ist der Vater alles Trostes, der Vater der Barmherzigkeit. Die Menschen sind hart. Barmherzigkeit, die finden sie nur bei Gott. Und die wunderbaren Dinge der Menschlichkeit, die wir so rühmen, die sind ja gar nicht bei uns Menschen. Wir sind ja alle so selbstsüchtig. Gott ist der, der uns nach seinem Ebenbild eigentlich geschaffen hat. Wenn wir mehr hineinblicken würden in das Wunder des Erbarmens der Liebe Gottes, dann würde unser Herz brennen, dann können wir mitfühlen, dann wären wir Menschen, die auf andere zugehen könnten, die verstehen können, die mitfühlen können. Da würden wir keine Sprüche machen, würden wir echter sein, bewährter. Selbst die Mütterlichkeit ist in der Vaterschaft Gottes begründet, der seinen eigenen Sohn dahingegeben hat. Man kann es größer nimmer sagen, als dass da der ganze Trost drin ist. Was sollen Sie Menschen für einen Trost geben? Gestern sagte mir ein Schwerkranker auf der Intensivstation, die Krankenhausseelsorgerin konnte es gar nicht glauben, dass ich meinen Trost im Glauben finde. Es käme gar nicht mehr vor, dass das ein Patient sagt. Ja, vielleicht haben wir es den Patienten immer gesagt. Das ist der einzige Trost im Leben und im Sterben. Was ist doch einzige Trost im Leben und Sterben, hieß im alten Heidelberger Katechismus, dass ich nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin. Lassen Sie mich mit einem Beispiel noch sagen. In der Schule, schon lange her, hatten wir ein Chemiebuch. Lehrbuch, hat manche Auflagen erlebt, hat viele Schüler erfreut. Und der Mann, der das geschrieben hat, hieß Dr. Paul Müller. Dem bin ich später begegnet, in der Hofacker Vereinigung. Im Alter von 28 Jahren hat er multiple Sklerose bekommen. 60 Jahre lang. Den ersten Jahren eines noch jungen Lebens sagt er, ich war noch froh, wo ich noch eine halbe Stunde ohne fremde Hilfe spazieren gehen konnte. Dann hat er dort in der Häslacher Wand gelebt, im Rollstuhl. Vergesst das nicht, bei einer Hofhager-Konferenz in der Liederhalle, im Beethovensaal, haben wir ihn noch auf das Podium im Rollstuhl gehoben und haben gesagt, Bruder Müller, sag uns doch nochmal, warum das Leiden so wichtig ist. Und dann hat Paul Müller diese Sätze gegeben, in dieser Schule denkt man über die Rangordnung der Werte nach. Eine Lähmung hat zur Folge, dass vieles auf eine tiefere Stufe herabsinkt, zum Beispiel das fröhliche Wandern in Wald und Feld, auch das Baden und Schwimmen im Sommer. Der Gelähmte macht seine Glaubenserfahrung oft mit den kleinen Bedürfnissen des Alltags, die der Gehfähige gar nicht mehr beachtet, etwa das Herbeiholen eines Gegenstandes oder sonst eine unerwartete Hilfe. Dafür lernt man besonders zu danken, es gibt tausend Gelegenheiten dazu. Die lange Krankheit wird trotz aller Schwachheit des Leibes und der Seele zum Heiligtum, zum allerpersönlichsten täglichen Erleben der Gegenwart Gottes, seiner Allmacht, Weisheit und Liebe. Viele Glaubensfrüchte reifen nur auf dem Boden des Verzichts, der Enthaltsamkeit, der Entsagung. Können wir es als moderne Menschen noch verstehen, im Überfluss? Zu den herrlichsten Erfahrungen gehört die Erkenntnis, dass Krankheit und körperliche Schwäche in Gottes Weltordnung eine wesentliche Bedeutung besitzen, dass Gott einen Segen drin bereit hat. Er ist der Vater Jesu Christi, der Gott alles Trostes. Ich wünsche Ihnen viele lebendige Erfahrungen mit diesem Trost Jesu Christi. Das Wort Trost ist bei uns ganz besonders entwertet. Ludwig Feuerbach hat ja gemeint, wir würden die Leute in der Kirche vertrösten auf den Jenseits. Wenn es uns nur gelingen könnten, dass wir diesen schwer stöhnend krankenden Freude der Herrlichkeit groß machen können, sagen, bald darfst du einziehen zur Herrlichkeit. Wir können ja gar nicht mehr trösten. Was heißt Gott allen Trostes? Gott ist der, was heißt eigentlich Trost? Da steht ein Wort im Griechischen, Parakalein, das ist das gleiche Wort, das Johannes 14 steht, für den Tröster. Und Sie wissen, dass dieser Tröster der Heilige Geist ist. Das, was da geschieht im Trost, ist, dass der Heilige Geist uns in einer Situation, wo es menschlich nichts mehr zu hoffen gibt, uns ermahnt, aufrichtet, stärkt, erquickt, fröhlich macht. Und das Allergrößte ist ein Gotteswerk. Und dieser Trost, der soll so überströmend in unserem Leben kommen, so stark. Wie sagt Paulus da am Schluss, Vers 11, helft uns durch eure Fürbitte. Ich bin noch nie anders an einem Krankenbett gestanden, als dass ich dachte, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Wenn Sie genauso denken, ist prima. Ganz schlimm wäre, wenn Sie sagen, jetzt lasse ich meine alte Platte laufen. Ratsch, 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 ratsch. Ich weiß nicht, was Sie sagen, aber Herr, jetzt gib du deinen Trost. Er will Sie trösten und dann dürfen Sie heute noch und die nächsten Tage viele andere trösten. Mit dem Gott allen Trostes. Amen.